darum, dass wir christliche Dinge nicht aus Pflichtbewusstsein in erster Linie tun sollten, sondern aus Liebe zu Gott. Also zum Beispiel, dass man nicht aus Zwang in der Bibel liest, weil ja, ein guter Christ macht das ja, sondern aus Liebe zu Gott, weil man wissen will, wie Gott ist und was er zu sagen hat. Und nach dieser Stunde hatten die Teens den Auftrag bekommen, ein paar Videoclips zu drehen, in dem sie thematisieren sollten, was für manche Menschen zwischen ihnen und Gott steht. Also, oder was ein Gottesersatz sozusagen ist. Also, was Gott für manche Menschen Konkurrenz macht. Und das sind insgesamt 4 kurze Clips und die möchte ich euch jetzt auch nicht vorenthalten, sondern auch kurz mal zeigen. Wo der Klingelbeutel vorbeiging und die Überlegung war, ah, soll ich jetzt da reinschmeißen oder doch ins Sparschwein? Und dann ist es im Sparschwein gelandet. Dem zweiten hat er Gottes Segen gewünscht und er sagt, ach, ich habe doch den heiligen Antonius, der passt doch auf mich auf, so die Heiligenverehrung. Und das dritte war dann, wo hier Gottesdienst war und im Nebenraum aber dann doch noch Leute am Handy gesessen sind und gar nicht mitbekommen haben, was hier vorne läuft. Und das vierte war eben, wo er sagt, oh, ich schreibe eine Mathearbeit und sagt er, bete. Und dann sagt, nee, ich habe einen Glücksbringer, Gott brauche ich nicht sozusagen. Das waren so die 4 Clips von den Teens. Und ich dachte mir, das Thema Liebe deinen Gott passt auch gut zu uns. Das ist so ein essentielles und wichtiges Thema, dass ich darüber heute predigen will. Und der Predigttext, der steht in 2. Mose 20, die Verse 1 bis 6. Ich lese den Text vor. Und Gott redet alle diese Worte und sprach, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist der Text für heute Morgen und ich will zum Anfang auch noch beten. Wir verneigen uns. Vater im Himmel, ich möchte dir Danke sagen für diesen Morgen, danke für den Sonntag und danke auch für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du durch mich sprichst, dass du der Gemeinde offene Herzen und offene Ohren schenkst und sei du es, der heute Morgen redet und bitte verändere uns immer weiter, dass wir dich immer mehr lieben lernen. Amen. Ja, der erste Punkt wird über das erste Gebot gehen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und bevor Gott dieses Gebot Israel eben vorstellt, das erste Gebot, sagt er eben was zu seiner Person. Er sagt derjenige, ich bin derjenige, der euch aus der Knechtschaft aus Ägypten geführt hat. Und die Ereignisse aus Ägypten waren noch gar nicht so lange her. Alle Beteiligten, die da dabei waren, die haben das noch im Kopf, wie Gott sie rausgeführt hat. Die hatten es im Kopf, wie die ganzen Plagen kamen, aber auch wie Gott sie innerhalb dieser Plagen auch bewahrt hat. Das alles wussten sie und sie haben erlebt, wie er sie mit starker Hand eben aus der Sklaverei befreit hat. Und im Kapitel 19, also direkt ein Kapitel davor, da schließt Gott mit Israel eben einen Bund oder er lässt durch Mose das Volk fragen, ob sie ihm nachfolgen wollen, ob sie nach seinen Bestimmungen leben wollen. Und da reagiert das Volk Israel ganz positiv und sagt, ja, auf jeden Fall, wir wollen für diesen Gott leben. Wir wollen so leben, wie er das gerne hat. Also Gott stellt jetzt hier nicht irgendwelche Forderungen in den leeren Raum rein, sondern er ist derjenige, der sie gerettet hat und sie haben einen Bund geschlossen. Und auf dieser Basis sagt jetzt Gott eben, wie er sich das Leben mit ihnen vorstellt. Und Gott fordert hier für Israel einen klaren Monotheismus. Also sie sollen nur ihn als alleinigen Gott haben. Und das tut er zu Recht, weil er hat sie ja gerettet und sie haben ihm ja zugestimmt. Und dieser Monotheismus war zur damaligen Zeit höchst ungewöhnlich. Sie kamen ja gerade aus Ägypten Und da war es völlig normal, dass sie ganz viele Götter hatten, dass sie für jeden Lebensbereich ihren eigenen Gott hatten. Es war eher absolut ungewöhnlich zu sagen, es gibt nur einen Gott und der ist der einzig wahre und alle anderen sind falsch. Aber für Israel kann und soll es nur noch der Gott der Bibel sein. Er soll nicht nur an erster Stelle auf ihrer Liste stehen, sondern er soll auch der Einzige auf der Liste sein. Es soll nicht nur so sein, dass Gott zwar das Wichtigste ist, aber drunter kommen dann noch ein paar andere Götter, nein, sondern er soll der Einzige sein. Und sie haben nämlich den Bund mit Gott geschlossen. Und man kann es gut vergleichen, was Gott da gemacht hat, wie mit einer Eheschließung, wie mit dem Bund der Ehe. Zwar die Ehe ist ja auch eine exklusive Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen einem Mann und einer Frau. Und obwohl es so viele potenzielle andere Partner hier auf dieser Welt gegeben hätte, hat man sich als Verheirateter für eine Person entschieden. Und mit dieser Person soll man sein Leben lang in Treue zusammenleben. Und so ist es bei Gott auch. Er hätte so viele Völker gehabt, die vielleicht sogar besser gewesen wären. Gott hatte so eine Auswahl an Völkern, alles gehört ja ihm, er hätte jedes Volk erwählen können. Aber er hat sich Israel erwählt. Und wie gesagt, ich denke, er hätte locker ein besseres Volk vielleicht finden können. Vielleicht ein Volk, das nicht so schnell abgeirrt wäre, aber er hat sich für Israel entschieden. Und er fordert dann von Israel, dass sie eben auch diesen Bund in Treue leben. Es ist genauso wie in einer Ehe, da hat auch kein Dritter was zu suchen. Ja, es ist fatal, wenn in einer Ehe, wenn sich noch eine dritte Person dazu mischt. Das darf nicht sein. Und genauso ist es bei Gott. Die Ehe ist quasi zwischen Gott und Israel, der Bund zwischen Gott und Israel. Sie sollen exklusiv leben. Ja, diese Worte, die da Gott verwendet, wörtlich heißt es, müsste man es übersetzen, es seien dir keine anderen Götter neben mir. Und das sind typische Worte für die Eheschließung. Also man sieht schon in der Formulierung hier, dass Gott auf den damaligen Bund der Ehe abzielt. Also im Prinzip sagt Gott zu dem Volk, du sollst die Ehe nicht mit mir brechen. Und das ist Gottes Anspruch, den er hier an sie hat. Die ersten zwei Punkte meiner Predigt lauten, liebe deinen Gott, weil er dich befreit hat. Und der nächste ist, liebe deinen Gott, weil er der einzig wahre Gott ist. Wenn wir das jetzt mal auf uns ummünzen, Gott hat sich ja vorgestellt als ein Gott, der Israel aus der Knechtschaft befreit hat. Und ich würde sagen, als uns hat ja Gott auch befreit als Christen. Die Bibel spricht immer wieder von der Sklaverei der Sünde. Gott hat uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Als Menschen kann man entweder dem Teufel dienen oder Gott. Das sind die zwei Möglichkeiten. Einem von beiden dient man. Und es würden zwar die meisten Menschen da draußen auch nicht sagen, ja, ich diene dem Teufel, aber sie würden sagen, ich diene mir selber. Ich verwirkliche mich selber. Ich schaue, dass ich das beste und tollste Leben nur irgendwie kriege, das ich bekommen habe. Und gerade diese Selbstverwirklichung ist im Prinzip ja Sklave der Sünde sein. Aber als Christen sind wir Kinder Gottes, haben den Heiligen Geist und sind eben frei von der Sünde. Wir sind frei von der Sünde und auch von der Schuld. Uns ist vergeben worden. Wir sind in Gottes Augen gerecht und heilig. Also für uns könnte das Gebot lauten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sünde, aus der Knechtschaft gerettet habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist die Basis, auf der wir heute stehen. Als Christen hat uns Gott befreit. Und das soll uns Grund sein, Gott zu lieben. Liebe deinen Gott, weil er dich befreit hat. Und weiter geht's, dass Martin Luther hat es mal sehr schön gesagt, was es bedeutet, einen Gott zu haben. Ich will das mal vorlesen. Was heißt es, einen Gott zu haben? Worauf du nun dein Herz hängst und verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Mit dem Herzen aber an ihm hängen, ist nichts anderes, als sich gänzlich auf ihn zu verlassen. Darum will er uns von allem anderen abwenden, das außer ihm ist, und sich zu ihm ziehen, weil er das einzig ewige Gut ist. Also Martin Luther sagt dir im Prinzip, dein Gott ist das, woran du dein Herz hängst, woran du deine Hoffnung hängst, das, woran du dich festklammerst. Und da alles auf dieser Welt, was wir hier so sehen, endlich ist, und Gott ist ja unendlich, deswegen soll er unser Gott sein, weil er der einzig wahre Gott ist, weil er das ist, was hält. Das soll der Grund auch sein mitunter, weswegen wir Gott lieben sollen. Und es ist hier die Frage heute Morgen nach der Priorität in deinem Herzen. Jesus sagt einmal, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Wo hängt dein Herz? Wo hängt deine Hoffnung? Es ist vielleicht so das neu gebaute Haus, was man hat, was einem Sicherheit gibt. Ist es vielleicht der Job, auf den man sich verlässt? Ist es vielleicht im Alltag das Smartphone, der Fernseher, Netflix, Fußball, Uni oder sonst irgendwas, was deinen Alltag dominiert? Was da steht, wo Gott sein sollte. Und es wäre schade, wenn Gott nur noch Platz am Sonntagmorgen und am Tischgebet hätte. Gut, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob man Dinge, die zu Gott in Konkurrenz stehen, ob man das wirklich im klassischen Sinne als Götzen bezeichnen kann. Ich glaube, Israel hat unter Götzen diese Holzstatuen verstanden. Aber ob man das mit der Begrifflichkeit so nennen kann, hin oder her, eins steht jetzt doch klar. Gott liebt uns so sehr, ja, dass er das Beste und Teuerste für uns sein will. Er will der Einzige für uns sein. Er will der sein, an den wir unser Herz hängen. Da, wo unser Schatz ist, unser Schatz soll Gott sein. Gott, unser Vater. Er will diesen Platz nicht mit anderen Dingen teilen. Er will den besten Platz in deinem Herzen haben. Und ob er ihn hat, liegt es an dir, das zu prüfen. Prüfe dich selber, ob Gott diesen Platz in deinem Herzen hat. Er will der Einzige sein, woran du dein Herz hängst. Der erste Punkt war jetzt eben die Frage nach den Prioritäten, nach dem, woran dein Herz hängt, was dir am wichtigsten ist. Und wir gehen jetzt über zu den nächsten Versen. Da heißt es, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was im Himmel, noch von dem, was unter der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Ja, dieses Gebot wird ebenfalls mit einer Begründung gegeben. Das erste war ja, weil Gott der Retter ist, weil er sie herausgerettet hat. Und das zweite Gebot ist jetzt eben an den Charakter Gottes gebunden. Gott sagt, ihr sollt euch kein Bildnis noch irgendwas anders machen, weil er ein eifersüchtiger Gott ist. Ja, Gott ist die Beziehung zu Israel so wichtig, dass er es nicht ertragen kann, wenn da noch andere Dinge hinzugetan werden. Ihm ist die Beziehung zu Israel heilig. Er will, dass da nichts anderes reinfuscht. Um das nochmal mit dem Bild der Ehe zu veranschaulichen, stellt euch mal vor, dass beim Ehepaar, dass ein Partner im Geldbeutel noch ein Foto von einer anderen Person trägt, mit der er auch so liebäugelt oder auch manchmal fremd geht sogar. Das wäre ja die Höhe. Also es wäre schlimm genug, wenn die Person, wenn der Partner fremd geht, aber wenn er dann auch noch ein Foto mit dabei hat und es nicht mal versteckt, das wäre sehr, sehr krass. Und ich glaube, das verdeutlicht mir auch so ein bisschen, wie schlimm das für Gott sein muss. Wie schlimm das für Gott sein muss, wenn er eigentlich der wahre Gott für Israel sein will. Und Israel, was machen sie? Sie stellen sich Götzen in ihr Haus. Sie verstecken sie noch nicht einmal. Nein, sie leben das öffentlich, sie dienen den Götzen. Und die Vorstellung bei einer Ehe, dass eben einer dann noch ein Foto von wem anders sich aufhängt oder so, die ist schon schlimm genug. Aber wie viel schlimmer muss es für den heiligen, vollkommen liebenden Gott sein, wenn Israel solche Dinge tut? Weiter steht hier im Text, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die ihn hassen. Es schlägt irgendwie so der Ton um. Und ich habe mir die Frage hier gestellt, ist Gott einer, der die Kinder bestraft für die Sünden ihrer Väter? Das klingt hier sehr danach, aber hinterher im Gesetz heißt es dann, dass genau das verboten wird, dass man die Kinder gerade nicht für die Sünden ihrer Väter bestrafen sollte. Von daher könnte es sein, dass Gott eher indirekt straft, dass die Kinder die Konsequenzen tragen müssen. Denn wenn ein Vater seinem Sohn es nicht beibringt, was es heißt, gottesfürchtig zu leben, wie sollte der Sohn es wiederum seinen Kindern beibringen? Und ich glaube, das zieht sich durch Generationen. Ich glaube, das ist verheerend, wenn jemand Gott nicht liebt und es seinen Kindern nicht weitergibt. Und das wird sich ziehen. Aber letztendlich ist, finde ich, auch die Ermutigung da, dass Gott sagt, dass er die Gnade erweisen will an vielen Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten. Ich meine, es gibt immer wieder Leute, die zu Gott finden, die ihn lieben, obwohl ihre Eltern ganz dagegen sind, obwohl sie das nicht tun. Da gibt es auch wieder Gnade. Zur Erklärung von den Götzenbildern. Von den damaligen Götzenverständnis her oder Gottesverständnis war das so, dass Götter Lokalgottheiten waren. Das heißt, wie unser Gott jetzt allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, das war eher unvorstellbar. Es war eher logisch für sie, dass sie Lokalgottheiten haben und dass die Götzen, die sie hatten, ein Herrschaftsgebiet hatten. Das heißt, in der Vorstellung, wenn man sich einen Götzen macht und durch ein Ritual könnte dann quasi dieser Götze da einziehen, dieser falsche Gott, und man ihn dann mitnimmt, dann hat man quasi den Gott dabei und auch das Herrschaftsgebiet. Dann ist da, wo dieser Götze ist, da ist auch dann der Bereich, wo der Gott auch wirken kann. Und das ist so die Vorstellung, die damals von den Götzen vorgeherrscht hat. Und ich glaube, dass eben gerade von Ägypten noch vieles dieser Gedanken in Israel noch drin waren. Und deswegen ist auch diese Formulierung hier mit dem weder was oben im Himmel ist, noch unten auf der Erde, noch in den Wassern, was unter der Erde ist. Weil die Zuständigkeitsbereiche dieser Götzen, die waren riesig. Es gab so viele Götzen und so viele Bereiche, für jeden Bereich gab es einen anderen. Und ich glaube, deswegen ist Gott hier so ausführlich, weil sie eben so vielfältig waren. Dieses Göttersystem, was sie damals hatten, hatte nämlich viele Vorteile. Und zwar, einmal garantierte es die Anwesenheit des Gottes. Also nicht wirklich, diese Götzen sind ja tot, das ist ja nichts aus nur Holz, aber in ihren Augen, für sie war es garantiert, weil sie wussten, dieser Gott ist jetzt da, weil sie hatten ihn ja dabei. Also für sie war es garantiert, okay, ich habe meinen Götzen, der ist dabei. Weiter war es eigennützig. Also der Mensch gibt diesen Götzen Nahrung und Ehre und der Götze gibt dann Segen. Also diese Liebe zu den Götzen ist zutiefst egoistisch. Es ging eigentlich darum, einfach es nur selber besser zu haben. Drittens war es auch leicht. Der Götzendienst, der minimiert die Bedeutung von ethisch und moralisch. Dem Götzen war es im Prinzip egal, wie du lebst. Hauptsache, es war wichtig, dass man ihnen eben ihr Essen bringt, ihnen Opfer bringt. Und wie man dann zu leben hat, ist egal. Bei Gott ist es natürlich anders. Er fordert einen heiligen und guten Lebensstil. Weiter war es auch bequem. Sie konnten überall mitgenommen werden. Ich meinte, Israel hatte den Tempel und da mussten sie auch damals immer wieder hingehen, um zu opfern. Und das war natürlich, je nachdem, wo man gewohnt hatte, mit viel Zeit, Kraft und Geld verbunden. Wie viel einfacher war es, wenn man einfach seinen Götzen da im Nebenraum hatte und dann musste man nicht ewig lang zum Tempel laufen, sondern konnte einfach zu Hause bei sich opfern. Also das war durchaus ein bequemes Leben. Es war auch normal, weil das die gängige Variante war, wie man eben Religiosität gelebt hat. Das war für die damaligen Kulturen war das völlig normal. Es war auch für sie irgendwie logisch, weil jeder Götze hatte eben seinen Bereich. Vielmehr war es unvorstellbar, dass ein Gott über alles und ein Gott über allem steht. Er war auch spürbar, man konnte die Götzen sehen und anfassen. Ich glaube, viele Menschen stören sich daran oder nehmen es als Ausrede, ja, ich würde ja an Gott glauben, wenn ich ihn nur einmal sehen würde. Wenn Gott mir nur ein Zeichen vom Himmel schenken würde, dann würde ich ja an ihn glauben. Und genau das ist ja, was Israel dann tut, wenn sie Götzen anbetet. Sie wollten ein sichtbares Zeichen. Sie wollten sehen, okay, der Götze ist jetzt hier. Und daran hatten sie sich eben gestört und wollten eben was Sichtbares haben. Und als letztes war es auch noch erotisch, weil mit dieser Götzenanbetung war oft auch Tempelprostitution und solche Dinge verbunden. Also man sieht, hier hat man eine ganze Liste von Dingen, die Israel dazu bewegt haben könnten, zu den Götzen zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Frage gestellt habt. Ich habe mich schon immer wieder mal gefragt, wenn man so das Alte Testament liest, man, wie blöd war das Volk eigentlich? Immer und immer wieder gehen sie zu den Götzen, dann kommt mal eine Reform und zack, kaum kommt der nächste König, kommen die nächsten Götzen. Und ich dachte mir immer, warum tun die das? Gott straft sie immer und immer wieder und sie fallen trotzdem immer wieder zurück. Und ich glaube, das könnte ein Punkt sein, weil es ihnen gar nicht darum ging, Gott zu lieben. Es ging ihnen vielmehr darum, ein schönes und ein bequemes, ein gutes Leben zu haben. Ein Leben für sich selber und eben nicht in Liebe zu Gott. Ja, es war irgendwie auch wie so ein bisschen, bau dir dein Gott-Baukastensystem. Das, was man halt gebraucht hat, wenn ich jetzt Probleme irgendwie mit Kinderkriegen hatte, habe ich mir einen Gott, der für Fruchtbarkeit stand, habe ich mir doch den zugeholt und habe mir davon Segen versprochen. Man hat sich so ein bisschen seinen Gott zusammengebastelt. Doch das Fatale war, man vertauschte damit den Schöpfer mit dem Geschöpf. Man betet ein Holz an, das Gott letztendlich geschaffen hat. Ja, das war wirklich ein dummer Tausch. Es war ein sehr dummer Tausch im Anbetracht des lebendigen und heiligen Gottes. Es war ein dummer Tausch, wenn man beachtet, dass Gott sagt, ich bin eifersüchtig. Dass Gott sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich eifersüchtig werde. Du bist mir nicht egal. Ich werde eifersüchtig, wenn du noch diese anderen Götzen dazu nimmst. Und ich denke, deswegen ist es so dumm, was sie tun, wenn sie Götzen hinzunehmen. Und wie passt das jetzt zu uns? Der erste Punkt war ja, liebe deinen Gott, weil er uns befreit hat, weil er der einzig Wahre ist, an den wir unser Herz hängen sollten. Und weiter geht's, weil er eifersüchtig ist. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und das zeugt, wie gesagt, von ungeheurer Liebe. Und wir sollen auch eifersüchtig sein. Sei eifersüchtig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch, wenn man von der Kanzel hier vorne sagt, Leute, seid eifersüchtig. Eigentlich heißt es ja immer, Eifersucht ist schlecht und jetzt heißt es, ihr sollt eifersüchtig sein. Aber sei eifersüchtig auf die richtigen Dinge. Sei eifersüchtig auf das, was zwischen dir und Gott steht. So wie Gott eifersüchtig ist auf die anderen Götzen, sollen auch wir eifersüchtig sein auf das, was uns von Gott trennt. Auf alles das, was zwischen dir und eben Gott steht. Sei eifersüchtig auf dein Smartphone, wenn es dich von Gott ablenkt. Sei eifersüchtig auf den Fernseher, wenn er mehr Zeit in Anspruch nimmt, als dir lieb ist. Sei eifersüchtig auf dein Bett, wenn es morgens so gemütlich ist, dass du nicht rechtzeitig aufstehen kannst, um den Tag mit Gott zu starten. Ich weiß nicht, was es bei dir ist oder ob du eifersüchtig sein solltest auf dein neues Auto, weil deine Gedanken viel eher dahin abschweifen als zu Gott. Oder auf deine Sorgen, weil sie oft dir viel größer erscheinen als dein Vertrauen zu Gott. Oder sei auch eifersüchtig auf deine Bequemlichkeit. Ja, wenn sie dich abhält, mal deinen Hintern hochzubekommen und deinem Gott zu dienen, für ihn zu leben. Und diese Liste lässt sich, glaube ich, noch sehr viel weiter fortführen. Nimm dir mal ganz kurz Zeit, um zu überlegen, worauf du in deinem Leben eifersüchtig sein solltest. Wo gibt es Punkte, die Gott den ersten Platz rauben? Ich glaube, bei mir habe ich so überlegt, könnte es, glaube ich, Instagram sein. Für die älteren Semester unter uns, die jetzt nicht mit Instagram was anfangen können, das ist ein Programm auf dem Handy, wo man immer Bilder reinschicken kann. Man kann da Bilder hochladen, Bilder herzeigen, was man so den Tag über macht. Und wenn ich dann abends im Bett liege und mein Handy noch raushol und Instagram öffne, dann kann ich da die ganzen Bilder angucken und sehen, was meine Freunde, was alle so gemacht haben. Meistens sieht man irgendwelche Bilder von Essen oder vom Sonntagsspaziergang oder sonst irgendwas Unsinnigem. Aber das ist dann doch irgendwie interessant. Dann denke ich mir, ach, guck mal, da war ja der und der zu Besuch und die waren heute im Schwimmbad oder so. Und deswegen ist es grundsätzlich eigentlich gar nichts Verkehrtes. Es ist grundsätzlich gar nicht verkehrt, noch so ein bisschen da auf Instagram mal zu gucken, was eben die anderen Leute da reinschicken. Aber ich bin trotzdem eifersüchtig. Ich meine, abends das Handy im Bett zu haben, das ist sowieso nicht wirklich zu empfehlen. Aber ich bin eifersüchtig darauf, weil ich mir eigentlich wünschen würde, dass meine letzten Gedanken am Tag, dass sie Gott gehören. Ich würde es mir wünschen, abends mit einem Gebet einzuschlafen, mit Gott den Tag nochmal zu besprechen. Herr, du siehst aber das und das und bitte helf dem. Und den Tag einfach mit Gott nochmal Revue passieren lassen. Das finde ich schön und deswegen bin ich eifersüchtig auf meinen Instagram-Account. Ja, der nächste Punkt ist, liebe deinen Gott, weil er dein Lebensziel ist. Dein Gott bzw. dein Götze ist nicht nur das, woran du dein Herz hängst oder deine Hoffnung, ist auch nicht nur das, was dich von Gott fernhält oder was ihn eifersüchtig macht, sondern dein Gott bestimmt auch deinen Lebensstil. Denn das ist das, was dir am wichtigsten ist. Das ist das, wofür du morgens aufstehst. Das ist das, worum sich deine Freizeit dreht, dein Geld, deine Kraft. Das ist das, was du am Feierabend machst, wenn du Zeit hast. Vielleicht sagst du jetzt, naja, jetzt übertreib mal nicht. Ich meine, ich stehe morgens auf, weil ich in die Arbeit muss, weil irgendwer muss doch auch das Geld dran schaffen und wir müssen ja was essen und die Miete bezahlen und so. Das ist ganz richtig. Aber dann stelle ich mir die Frage, wofür? Wofür macht man das? Man sagt, ja klar, ich muss arbeiten, um zu essen, um zu leben. Aber die Frage ist dann, wofür lebst du? Und da sieht man dann, was dein Gott ist. Weil äußerlich sieht es vielleicht auch gleich aus. Letztendlich, wir alle müssen morgens aufstehen und in die Arbeit gehen oder den Platz in die Uni, dahin, wo uns Gott gestellt hat. Wir alle müssen unserem Tageswerk nachkommen. Aber manche tun es, vielleicht weil sie sagen, okay, ich will für Gott leben. Manche sagen, okay, ich gehe jetzt arbeiten, dass ich essen kann, dass ich Kraft habe, um Gott zu dienen. Dass ich die Miete zahlen kann, um ein offenes Haus zu haben. Dass ich einen Platz habe, wo ich mich ausruhen kann, dass ich länger fit bin für Gott. Oder andere sagen dann vielleicht, ja, ich gehe in die Arbeit, dass ich mir ein gutes Leben verdienen kann. Dass ich Luxus habe. Manche arbeiten wirklich hart, um sich ihren Luxus finanzieren zu können. Da, weil man irgendwie mehrmals die Woche ins Restaurant gehen will, weil man vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal im Jahr in den Urlaub fahren will, weil es dann auch eine 3-Sterne-Unterkunft oder so, weil die ja gar nicht reicht, es müssen ja 5 Sterne sein. Vielleicht, weil die Handtasche von Michael Kors oder sonstigen Modedesignern sein sollte oder sonst irgendwas, ein teures Auto oder was weiß ich. Manche arbeiten hart, um sich ihr eigenes Leben gut zu gestalten, um selber gut dazustehen. Aber Paulus sagt in Philipper 3, ganz passend, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes Christus. Ihr Ende ist das Verderben, jetzt kommt's, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt, unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter. Also Paulus sagt hier, dass diese Leute des Verderbens, ihr Gott ist der Bauch. Also sie leben und tun und machen für ihren Bauch. Das ist hier wichtig. Sie wollen gutes Essen haben. Die wollen für sich das in ihrer Begierde haben. Dein Lebensziel bestimmt dein Lebensstil. Also das, was dein Ziel ist, bestimmt das, wofür du, oder wie du, besser gesagt, wie du unter der Woche lebst. Das prägt deinen Alltag. Und die Israeliten, die haben oft für ihr eigenes Wohl gelebt. Ja, man sieht, dass ihr Ziel war, ein möglichst gutes und angenehmes Leben zu haben. Sie haben sich Götzen gemacht, ihnen Opfer gebracht, mit Essen versorgt, weil sie eben Segen wollten. Als Mose nicht vom Berg 40 Tage lang runterkam, als er mit Gott redete, dachten sie sich, was machen wir, Hilfe, haben ihren ganzen Goldschmuck abgegeben und sich ein goldenes Kalb gebaut. Wofür haben die das gemacht? Das haben die nicht gemacht, weil sie Gott lieben, sondern weil sie selber irgendwo Hoffnung gebraucht haben, weil sie selber Gott ersetzen wollten und selber das in die Hand nehmen und jetzt tun eben. Wenn man wissen will, was jemandem Gott ist, muss man sein Leben anschauen. Und das verrät dann eben, wofür er lebt. Lass mal letzte Woche wieder Revue passieren und überleg, was war denn so letzte Woche? Worum hast du dich gedreht? Wie hast du deinen Feierabend gefüllt, dein Geld ausgegeben? Und wo war in all dieser Treiberei, wo war der Gott? Ist dein Gott auch der Bauch, dass du für dich selber schaffen gehst? Ist es vielleicht auch die neue Staffel auf Netflix, die du unbedingt zu Ende gucken musstest? Was waren Dinge, denen du nachgelaufen bist? Frage dich mal, ob es nicht doch irgendwie Selbstverwirklichung war. Ob es nicht doch irgendwie einfach Bequemlichkeit war. Das, was das Volk Israel getan hat, in falscher Art und Weise für sich selber aus den Begierden eben das suchen. Ich würde es dir wünschen, dass du dir, wenn du zurückschaust, dir denkst, ich habe für Gott gelebt. Meine Zeit, meine Kraft, alles, mein Lebensziel war Gott. Mein Alltag war von Gott geprägt. Das würde ich dir wünschen. Als letzten Vers in der Predigt möchte ich auch noch 1. Könige 18 beifügen. Da steht, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folge ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Ja, Elia gebraucht hier ein Bild von jemandem, der hin und her gerissen ist. Auf der einen Seite will er Gott dienen, aber auf der anderen Seite will er doch dem Baal dienen. Und diese Person ist hin und her gerissen und hinkt. Das ist kein gerades Laufen, einmal zu Gott und einmal in die andere Richtung. Und ich würde uns als Gemeinde und dir persönlich wünschen, dass du gerade lebst, dass du für Gott liebst, dass du deinen Gott liebst. Ja, ich will nochmal zusammenfassen die Punkte. Das erste Gebot war ja, du sollst keine Götter neben mir haben, mit der Begründung, dass Gott sie aus der Sklaverei gerettet hat. Er hat mit ihnen den Bund geschlossen, ähnlich dem Bund der Ehe. Und da hat sich keiner einzumischen. Gott möchte die ungeteilte Liebe haben. Als zweites war das Gebot, sich kein Bildnis zu machen. Wir haben gesehen, wie Israel Götzendienst betrieben hat, weil es modern, einfach und scheinbar vorteilhaft war. Ja, zum Götzen brauchten sie keine Beziehung, keine Liebe, einfach nur Essen geben, Ehre geben und dann haben sie sich den Segen versprochen. Bei Gott ist es anders. Er ist eifersüchtig. Er ist voll inniger, flammender Liebe für dich. Er kann es nicht ertragen, wenn jemand Drittes sich in die Beziehung zwischen dir und Gott einmischt. Ja, ich glaube, da ist es hilfreich, wenn man eben das Bild der Ehe im Kopf hat. Wenn man sich vorstellt, wie schlimm es ist, wenn in einer Ehe jemand Drittes sich einmischt. Wie viel schlimmer ist es in der Beziehung zu Gott? Gottes große Liebe für dich sollte Grund genug sein, seine Liebe zu erwidern. Ja, er soll deine Hoffnung, deine Motivation, dein Ziel sein. Und nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch an den Anfang mit diesen Videos von den Teens, nicht mit solchen Dingen, die irgendwie zwischen dir und Gott stehen. Sondern lass dein Leben ungeteilt für Gott sein. Liebe den Herrn, deinen Gott, mit ganzem Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Liebe deinen Gott. Amen.